Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Geschwister, der Text für die heutige Predigt steht im Hebräerbrief, Hebräer 10, die Verse 1 bis 18. Dort lesen wir: Im Gesetz zeigt sich nur ein Schatten von dem, was Gott künftig schenken will. Ein Schatten, nicht die eigentliche Gestalt. Deshalb kann das Gesetz die Menschen, die im irdischen Heiligtum vor Gott treten, auch niemals zur Vollendung führen, obwohl nach Anordnung des Gesetzes Jahr für Jahr immer wieder dieselben Opfer für sie dargebracht werden. Wenn die Menschen durch das Gesetz und die von ihm vorgeschriebenen Opfer ein für allemal von ihren Sünden gereinigt werden können, dann hätten sie doch einmal mit dem Opfern aufhören müssen, weil sie sich nicht mehr schuldig gefühlt hätten. Doch durch diese Opfer werden sie nur Jahr für Jahr aufs Neue an ihre Sünden erinnert. Denn das Blut von Böcken und Stieren kann niemals die Schuld beseitigen. Darum sagt Christus, als er in die Welt kam, zu Gott: Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, aber du hast mir einen Leib gegeben. Über Brandopfer und Sühneopfer freust du dich nicht. Da habe ich gesagt: Hier bin ich, Gott. Ich will tun, was du von mir verlangst, wie es in den heiligen Schriften über mich vorausgesagt ist. Zuerst sagte er: Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, über Brandopfer und Sühneopfer freust du dich nicht, obwohl alle diese Opfer vom Gesetz vorgeschrieben sind. Dann aber hat er gesagt: Hier bin ich, Gott. Ich will tun, was du von mir verlangst. So hebt Christus die alte Ordnung auf und setzt die neue in Kraft. Durch das, was Gott verlangt hat, nämlich dadurch, dass Jesus Christus seinen eigenen Leib zum Opfer brachte, sind wir nun ein für allemal von jeder Schuld gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden. Jeder Priester verrichtet Tag für Tag seinen Dienst und bringt wieder und wieder die gleichen Opfer, die doch niemals Sünde wegschaffen können. Christus dagegen hat nur ein einziges Opfer für die Sünden gebracht und dann für immer den Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort wartet er nur noch darauf, dass Gott ihm seine Feinde als Schemel unter die Füße legt. Denn mit einem Opfer hat er alle, die Gottes Eigentum werden sollen, für immer zur Vollendung geführt. Auch der Heilige Geist bezeugt uns das in den Heiligen Schriften. Nachdem der Herr zunächst gesagt hat: Der Bund, den ich dann mit ihnen schließen werde, wird völlig anders sein, fährt er fort: Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Und ich will nie mehr an ihre Sünden und an ihre bösen Taten denken. Wenn aber die Sünden vergeben sind, ist ein Opfer nicht mehr nötig oder ist ein Opfer nicht mehr nötig. Liebe Geschwister, wir setzen heute Morgen unsere Predigtreihe zum Hebräerbrief fort und wir befinden uns dabei immer noch im zweiten Hauptteil, in dem Abschnitt, wo es um den überragenden Opferdienst von Jesus Christus geht, seinen überragenden Dienst und sein überragendes Opfer. Diesem Thema wendet sich der Autor hier in unserem heutigen Abschnitt erneut zu. Und er bringt bei dieser Gelegenheit dieses Thema zum Ende. Und die Verse, die wir gerade gehört haben, bilden dabei, man könnte sagen, den Gipfel seiner Argumentation, ja den Höhepunkt. Am Ende dieses Abschnitts ist klar, warum Priesterdienst und Opfer Jesu alles überragen, warum sein Priesterdienst und sein Opfer alles andere in den Schatten stellen. Dass uns Christen alle Schuld vergeben ist und wir uns Gott zuversichtlich nahen können, so lautet heute Morgen unser Thema. Und wir wollen gleich zum ersten Predigtpunkt übergehen: Dass uns Christen alle Schuld vergeben ist und wir uns Gott zuversichtlich nahen können, hat Punkt 1 heute Morgen nichts mit unserer Erfüllung von Gottes Gesetzesvorschriften zu tun. Hören wir doch einmal auf die Verse 1 bis 4. Da sagt er, im Gesetz zeigt sich nur ein Schatten von dem, was Gott künftig schenken will. Ein Schatten, nicht die eigentliche Gestalt. Deshalb kann das Gesetz die Menschen, die im irdischen Heiligtum vor Gott treten, auch niemals zur Vollendung führen, obwohl nach Anordnung des Gesetzes Jahr für Jahr immer wieder dieselben Opfer für sie dargebracht werden. Wenn die Menschen durch das Gesetz und die von ihm vorgeschriebenen Opfer ein für alle Mal von ihren Sünden gereinigt werden könnten, dann hätten sie doch einmal mit dem Opfern aufhören müssen, weil sie sich nicht mehr schuldig gefühlt hätten. Doch durch diese Opfer werden sie nur Jahr für Jahr aufs Neue an ihre Sünden erinnert. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann niemals die Schuld beseitigen. Liebe Geschwister, der Autor gebraucht hier, wie schon oft, einen Vergleich. Er vergleicht den Opferdienst der Leviten mit dem Opferdienst von Jesus Christus. Der eine Dienst ist schwach, der andere ist überragend. Ja, er hatte das schon vorher in seiner Predigt getan, vor allem in Kapitel 8 und 9. In Kapitel 8, Vers 5, da hatte er das alttestamentliche Heiligtum als Schatten bezeichnet. Ja, als eine unvollkommene Nachbildung des wahren Heiligtums im Himmel. Und hier nun in Vers 1 trifft er eine ganz ähnliche Aussage auf das Gesetz. Und er meint an dieser Stelle vor allem die Opfervorschriften des Gesetzes. Auch das Gesetz mit seinen Opfervorschriften, so sagt er hier, ist nur ein schwaches Abbild. Ja, denken wir an den Schatten einer Person. Ja, wenn wir einen Schatten sehen von jemandem, dann sind regelmäßig nur Umrisse zu erkennen. Ja, man kann vielleicht erkennen, wie groß jemand ist, ja, ob er dick oder dünn ist, aber damit hört es dann meistens schon auf. Ja, einen Schatten kann ich nicht in den Arm nehmen, einen Schatten kann ich nicht küssen, ja, mit einem Schatten kann ich nicht sprechen. Der Schatten ist eben nicht die Wirklichkeit selbst. Oder wie der Autor es eben bezogen auf das Gesetz in Vers 1 sagt, der Schatten ist nicht die eigentliche Gestalt. Und auf die Opfervorschriften angewandt heißt dies, dass diese keine wirkliche Vollendung bringen. Sie sind nicht in der Lage, die Opfernden jetzt zur Vollendung zu führen. Und was Vollendung meint, das wird hier in den folgenden Versen deutlich. In Vers 3 spricht er da von der Reinigung von den Sünden. Ja, und er spricht von Schuldgefühl. Ganz ähnlich in Vers 4. Da spricht er davon, dass die Israeliten jährlich an ihre Sünden erinnert wurden. Ja, jährlich wurde ihnen sozusagen vor Augen gestellt, dass sie schuldig sind. Und in Vers 4 spricht er dann auch noch von der fehlenden Beseitigung von Schuld. Also Vollendung hat ganz offensichtlich etwas zu tun mit Schuld und Schuldbewusstsein. Das Gesetz und seine Vorschriften konnten beides nicht beseitigen. Dieses Gesetz und seine Opfervorschriften konnte Menschen nicht dauerhaft von der Schuld befreien und auch nicht dauerhaft vom Schuldbewusstsein. Und der Grund, das wird hier auch in Vers 4 genannt, es waren lediglich Tieropfer. Hier wird nicht ausgesagt, dass es im Alten Bund keine Vergebung gab. Nein, auch zur Zeit des Gesetzes gab es Sündenvergebung. Ja, das Ritual des großen Versöhnungstages, Dominik hat uns das vorgelesen, das war kein Theaterstück. Ja, es gab Vergebung im Alten Bund. Aber was es nicht gab, war endgültige Sündenvergebung. Es gab nicht diese Wegnahme von Schuld. Keine endgültige Reinigung eines Gewissens. Ja, weil es eben kein angemessenes Opfer gab. Im Gegenteil. Die Opfervorschriften des Gesetzes, so lesen wir es ja in Vers 4, die bewirkten sogar Schuldbewusstsein. Ja, denn sie erinnerten den Sünder an seine Sünde. Oder denken wir an die Lesung, an den Schluss der Beschreibung vom großen Versöhnungstag. Ja, da wird berichtet, dass an diesem Tag Bußübungen angeordnet waren. Ja, da wurde angesichts der aufgelaufenen Schuld streng gefastet und gebetet, häufig stundenlang und mit hingestreckter Gebetshaltung. Ja, Ziel war, Gott gnädig zu stimmen. Ja, aber allein diese Pflicht zur jährlichen Wiederholung bewirkte Schuldbewusstsein. Ja, der Israelit musste zu der Erkenntnis kommen und sollte zu der Erkenntnis kommen. Ich bin ein Sünder, dessen Verhältnis zu Gott grundsätzlich im Argen ist. Also in diesem System, da blieb die Sünde, wenn wir so wollen, der große Abstandhalter, der große Trenner. Ja, das war eine andauernde schädliche Kraft, die eben eine bleibende, zuversichtliche Beziehung zu Gott verhinderte. Die Schuld und das Schuldbewusstsein, die traten immer wieder dazwischen und verhinderten diese gute Gemeinschaft mit Gott. Für die Hebräer war diese Information sicher wichtig. Sie standen ja, wir hatten das gesehen, in der Versuchung zum Judentum und damit zum Gesetz zurückzukehren. Und angesichts dessen mussten sie unbedingt um diese grundsätzliche Schwäche des Gesetzes wissen. Ja, sie sollten ihr Heil nicht beim Schattenbild, sondern in dessen Erfüllung suchen, in Jesus Christus. Aber was machen wir mit dieser Information? Wir stehen doch nicht in der Versuchung, Tieropfer darzubringen. Nein, sicher nicht. Trotzdem haben auch uns diese Verse etwas zu sagen. Denn hier wird auch Grundsätzliches über das Gesetz ausgesagt und über den Versuch, durch Halten von Vorschriften Anerkennung bei Gott zu finden. Verstehen wir, das Gesetz ist eine Sollordnung, ein Forderungskatalog, ja, eine Zusammenstellung von Gottes Geboten. Das ist an sich etwas Gutes. Problematisch sind wir vielmehr. Ja, weil wir haben die Neigung, solche Sollordnungen falsch aufzufassen. Ja, wir haben die Neigung, solche Sollordnungen als Weg zum Heil zu interpretieren. Das war bei den Zeitgenossen Jesu so. Die dachten, wir halten die 10 Gebote oder wir halten das ganze Gesetz, das ganze mosaische Gesetz und dann nimmt Gott uns an. Aber so war es nie gemeint. Gerade vor 3 Wochen wurde in der Notz, hier in der Tageszeitung, von einem großen hinduistischen Pilgerfest berichtet. Vom Kumbh Mela. An diesem Fest strömen Jahr für Jahr Millionen Pilger zum Ganges, genauer zum Zusammenfluss der Flüsse Ganges und Yamuna. Und dann nehmen die gläubigen Pilger ritualisierte Bäder. Und warum machen sie das? Sie wollen sich von ihren Sünden reinigen. Und damit verbunden, sie wollen sich aus dem Kreislauf der Wiedergeburt befreien. Sie tun etwas, um dadurch ihr Heil zu schaffen. Und gut, jetzt sagen wir, das sind Heiden. Ja, das stimmt. Aber nicht nur Heiden suchen Sündenvergebung in eigener Aktivität. Ja, Ende Januar hieß es in der gleichen Zeitung vom orthodoxen Badebrauch. Ja? Die orthodoxen Christen in Russland, die baden im Eis bei minus 23 Grad Celsius. Also die hauen Löcher ins Eis und tauchen dann unter. Die Löcher haben dann meistens so eine Kreuzform. Und überschrieben war der Artikel mit: Hunderttausende Russen reinigen sich mit Eisbad von Sünden. Ja, zwar ist dann im Artikel, wenn man das liest, von symbolischem Reinwaschen die Rede. Es heißt aber auch, das von Geistlichen gesegnete Wasser soll Geist und Seele läutern. Und der Patriarch Kyrill, der ermahnte die Gläubigen, geht mit Ehrfurcht ins heilige Wasser. Gut, hier mögen wir sagen, das sind Orthodoxe. Ja, das stimmt. Aber unterschätzen wir das nicht. Auch uns liegt diese Neigung im Blut. Auch wir stehen grundsätzlich in der Gefahr, Sollordnungen falsch aufzufassen. Sie als Weg zum Heil zu missbrauchen. Ja, oder zu meinen, das wäre ein Weg zum Heil. Ja, dass wir versuchen, Gottes Gebote zu erfüllen, und dann meinen, Gott nehme uns deshalb an. Denken wir daran, was hier in unserem Text steht. Das Gesetz kann nicht von Schuld befreien. Im Gegenteil. Das Gesetz erinnert an Schuld. Das Gesetz führt zu Schuldbewusstsein. Ja, ganz wie Paulus es in Römer 3, Vers 20 sagt. Da sagt er, mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Durch das Gesetz lernen wir erst die ganze Macht der Sünde kennen. Also wer damit anfängt, wer sich auf so einen Weg begibt, ja, der wird nicht weit kommen, sondern den wird die Sünde überwinden. Ja, verstehen wir hier das nicht falsch? Es ist ganz gewiss gut, nach der Erfüllung von Gottes Geboten zu streben. Aber dieses Streben muss immer in der richtigen Erkenntnis geschehen. Eben in dem Wissen, dass alles Gnade ist und dass unser Heil nicht von unseren Werken abhängt. Und eben auch nicht von unseren Glaubenswerken. Und da gilt eben die Mahnung wiederum von Paulus aus Galater 5, wo er sagt, ich versichere jedem, der sich beschneiden lässt, also der damit anfängt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Wenn ihr also durch das Gesetz gerecht werden wollt, dann habt ihr mit Christus nichts mehr zu tun. Ihr seid aus der Gnade herausgefahren. Vor diesem Hintergrund hüten wir uns vor dem selber machen wollen. Das ist kein Weg zum Heil. Im Gegenteil, dieser Weg führt uns immer tiefer in die Sünde hinein. Liebe Geschwister, der Gottesdienst des Alten Bundes, der hatte große Schwächen. Er konnte den Glaubenden keine Vollendung bringen. Ja, in diesem Kult gab es keine endgültige Sündenvergebung, keine bleibende Wegnahme der Schuld und damit keine endgültige Reinigung des Gewissens, keine wirkliche Befreiung von Schuld und Schuldbewusstsein. Ganz anders ist dies beim Opferdienst des Sohnes. Sein Opfer bringt wirkliche Vergebung. Sein Opfer bringt ein reines Gewissen und freudige Zuversicht zu Gott. Aber wir fragen, warum ist das so? Und wie kam dies zustande? Und das sind Fragen, die wir nun im zweiten Predigtpunkt klären wollen. Dass uns Christen alle Schuld vergeben ist und wir uns Gott zuversichtlich nahen können, hat, Punkt 2 heute Morgen, allein mit der von Gott gewollten und vom Sohn gehorsam vollbrachten Selbstopferung zu tun. Ich lese uns noch einmal die Verse 5 bis 10. Da heißt es, darum sagt Christus, als er in die Welt kam, zu Gott, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, aber du hast mir einen Leib gegeben. Über Brandopfer und Sühnopfer freust du dich nicht. Da habe ich gesagt, hier bin ich Gott. Ich will tun, was du von mir verlangst, wie es in den heiligen Schriften über mich vorausgesagt ist. Zuerst sagte er, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, über Brandopfer und Sühnopfer freust du dich nicht, obwohl alle diese Opfer vom Gesetz vorgeschrieben sind. Dann aber hat er gesagt, hier bin ich Gott, ich will tun, was du von mir verlangst. So hebt Christus die alte Ordnung auf und setzt die neue in Kraft. Durch das, was Gott verlangt hat, nämlich dadurch, dass Jesus Christus seinen eigenen Leib zum Opfer brachte, sind wir nun ein für alle Mal von jeder Schuld gereinigt und zu Gottes Eigentum geworden. Liebe Geschwister, hier haben wir 5 ganz bemerkenswerte Verse von uns, vor uns. Ja, Verse, das möchte ich gerne sagen, die mich in der Vorbereitung sehr erfreut haben. Und ich hoffe, dass diese auch euch erfreuen werden. Denn hier in diesen Versen wird uns offenbart, wie es bei unserer Vollendung vorgegangen ist. Ja, wo diese Vergebung der Sünden überhaupt herkommt. Wo dieses befreite Gewissen herkommt. Kurz zum Aufbau. Der Autor gibt hier zunächst ein Zitat aus den Psalmen wieder. In den Versen 5 bis 7. Da zitiert er Psalm 40, die Verse 7 bis 9. Und dann in den Versen 8 bis 10 kommentiert er diese Worte des Psalmisten. Das Zitat stammt aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta. Diese weist einige Unterschiede zur hebräischen Übersetzung auf. Man wird das feststellen, wenn man jetzt hier bei uns in der Bibel blättert. So spricht die Septuaginta beispielsweise am Ende von Vers 5 von Leib. Ja, da heißt es, du hast mir einen Leib gegeben. Im hebräischen Text heißt es demgegenüber, aber du hast mir Ohren gegeben, um auf dich zu hören. Also einmal steht in der griechischen Übersetzung Leib und in der hebräischen Übersetzung im masoretischen Text steht Ohren. Wie diese Unterschiede genau zustande kommen, ist nicht ganz klar. Eventuell haben die griechischen Übersetzer hier Ohren als Synonym für das Ganze gesehen. also die Bildung von Ohren als Teil der Schaffung eines Gesamtleibes und dann eben mit Leib übersetzt. Aber letztlich wissen wir es nicht. Für den Autor ist dieser Begriff Leib hier auf jeden Fall der Kernbegriff. Ja, dieser Begriff ist hier wesentlich für seine Deutung des Zitats ab Vers 8. In Vers 5 wird deutlich, dass der Autor das Zitat hier Christus zuschreibt. Das ist ja eigentlich ein Psalm Davids. Aber hier wird deutlich, der Autor ist davon überzeugt, dass hier Christus spricht. Dass er hier eine Rede an Gott den Vater wendet. Und das darum am Anfang von Vers 5, das weist zurück auf Vers 4. Also der Sohn sagt etwas und er sagt das aufgrund dessen, was in Vers 4 steht. Und das bedeutet, der Sohn spricht diese Worte aufgrund des mangelhaften alttestamentlichen Opferdienstes. Ja, weil dieser Opferdienst mangelhaft ist. Ja, deshalb sagt Christus eben hier, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt. Und analog, oder dazu passen dann auch die Worte des Sohnes in den Versen 5 und 6, da beschreibt er eben den Opferkult als unnötig und als zwecklos, als etwas, was Gott nicht wollte und was ihn nicht erfreute. Was Gott dem gegenüber aber wollte, was ihn erfreute, das sagt er in Vers 7. Hier bin ich Gott, ich will tun, was du von mir verlangst, wie es in den heiligen Schriften über mich vorausgesagt ist. Und in den Versen 8 bis 10, da kommentiert der Autor dann diese Worte. Dort macht er klar, was diese bedeuten und welche Konsequenz ihnen innewohnt. Und er konzentriert sich da auf das Wesentliche, auf die beiden wesentlichen Aussagen des Psalms. Einmal auf das, was Gott nicht wollte, und dann auf das, was Gott wollte. Was er nicht wollte, waren die Opfer des alten Bundes. Und was er dem gegenüber wollte, das war der Gehorsam des Sohnes. Das war seine gehorsame Selbsthingabe am Kreuz. Das war sein Sühnetod. Der Autor sieht hier einen ganz krassen Gegensatz zwischen diesen beiden Dingen. Er sieht hier auf der einen Seite die alttestamentlichen Opfer und auf der anderen Seite das Opfer Christi. Zwischen beiden einen krassen Gegensatz. Ja, er sieht hier zwei verschiedene Ordnungen. Und wie die neue Ordnung des Sohnes die alte des Gesetzes ersetzt. Wir mögen hier vielleicht gar nicht so einen großen Unterschied sehen. Ja, der Sohn war gehorsam, ja. Aber waren das nicht auch die alttestamentlichen Gläubigen? Die haben doch auch im Gehorsam geopfert. Ja, und was bedeutet hier die Aussage, dass Gott diese Opfer nicht wollte? Er hatte sie doch selbst geboten. Also wie ist das zu verstehen? Warum dieser Gegensatz? Und inwieweit wollte Gott diese Opfer nicht? Ich denke, die Antwort liegt in der unterschiedlichen Qualität der jeweiligen Opfer begründet. Hören wir einmal auf zwei Stellen aus dem Alten Testament. In 1. Samuel 15, Vers 22, da tadelt Samuel Saul und er sagt, was meinst du? Was gefällt dem Herrn besser? Brandopfer und Mahlopfer oder Gehorsam gegenüber seinen Befehlen? Lass dir gesagt sein, wenn du dem Herrn gehorchst, ist das besser als ein Opfer. Und wenn du ihm richtig zuhörst, ist das besser als das Fett von Widdern. Und dann noch eine Stelle aus Hosea 6, Vers 6. Dort tadelt Gott sein Volk und er sagt, Treue will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern sollt erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Verstehen wir nun den Gegensatz zwischen alttestamentlichen Opfern und dem des Sohnes? Ja, für sämtliche Opfer des Alten Testaments galt in gewisser Weise dieser Tadel. Denn es waren allesamt Opfer dargebracht von treulosen Sündern. Ihre Opfer waren in gewisser Art und Weise immer mit der Sünde verquickt. Und außerdem waren es Tieropfer. Das Opfer Christi demgegenüber ist anders. Sein Opfer ist nicht das Opfer eines Sünders. Er ist der vollkommene, der sündlose Sohn. Sein Opfer ist von unvergleichlicher Qualität und ein Opfer mit unvergleichlicher Wirksamkeit. Sein Sühnetod beseitigt die Sünde tatsächlich und bewirkt wirkliche Versöhnung, so wie es der Autor in Vers 10 sagt. Für die Hebräer wird auch dies eine wichtige Information gewesen sein. Sie durften hier erkennen, wo allein es wirksame Vergebung gibt. In Jesus Christus und seinem Opfer. Nur in ihm ist Vergebung zu finden. Sein Gehorsam allein ist es, der sie rettet. Und auch wir können diese Einsicht hier mitnehmen. Auch unser Heil besteht allein in Jesus Christus. Allein in seiner gehorsamen Selbstopferung auf Golgatha. Denn machen wir uns einmal klar, wir lesen hier in diesen Versen nichts von uns. Lesen wir da irgendetwas von unseren Taten? Lesen wir da irgendetwas von unserem Gehorsam? Oder von unserem Glauben? Antwort: Nein. Wir treten hier lediglich als Nutznießer des Gehorsams Christi in Erscheinung und als sonst nichts. Wir lesen hier vom Vater und dem Sohn. Wir haben von ihrem Entschluss zu unserer Errettung, gefasst weit vor unserer Zeit. Ja, da gab es uns noch gar nicht. Ja? Gefasst vor Grundlegung der Welt. Ja, merken wir uns das. Wir, die wir glauben, sind von jeder Schuld gereinigt. Wir sind Gottes Eigentum. Aber wir haben dabei nicht mitgewirkt. Das alles haben der Vater und der Sohn gewirkt. Jetzt mag der eine oder andere fragen, aber was ist mit unserem Glauben? Ist der Glaube nicht das, was wir bringen müssen? Ja, wir müssen glauben. Aber auch der Glaube ist etwas, was aus dem Heilsplan Gottes zu unserer Rettung resultiert. Das heißt, dass wir glauben, hat eben gerade seinen Grund in diesem Zwiegespräch zwischen Gott und seinem Sohn zu unserem Heil. Ja, unser ganzes Heil ist sein Geschenk. Etwas, was wir nicht gemacht haben und was wir auch nicht machen können. Liebe Geschwister, was ist unsere Reaktion auf diese Verse? Ich denke, das kann nur Freude und Dankbarkeit sein. Freude und Dankbarkeit darüber, dass es Gott gefallen hat, uns selig zu machen. Ja, gerade uns. Freude und Dankbarkeit für den Gehorsam dieses Sohnes. Ja, beten wir diesen herrlich gnädigen Gott an und danken wir ihm für sein grundloses Erbarmen. Liebe Geschwister, unsere Schuld ist vergeben und unser Verhältnis zu Gott in Ordnung. Und dies ist nicht so, weil wir Gottes Gesetzesvorschriften gehalten hätten. Ja, es ist nicht so wegen unserem Gehorsam, es ist so wegen dem Gehorsam von Jesus Christus. Da stehen wir staunend davor. Aber, liebe Geschwister, ist das wirklich von Dauer? Können wir sicher sein, dass es dabei bleibt? Müssen wir nicht vielleicht doch noch etwas tun? Auch diese Fragen lässt der Autor nicht unbeantwortet. In den Versen 11 bis 18 gibt er uns hierzu noch eine eindeutige Antwort und die wollen wir uns am Ende noch kurz anschauen. Dass uns Christen alle Schuld vergeben ist und wir uns Gott zuversichtlich nahen können, hat, Punkt 3 heute Morgen, ewige Gültigkeit und ist nicht zu ergänzen. Schauen wir noch einmal auf die Verse 11 bis 18. Da lesen wir: Jeder Priester verrichtet Tag für Tag seinen Dienst und bringt wieder und wieder die gleichen Opfer, die doch niemals die Sünden wegschaffen können. Christus dagegen hat nur ein einziges Opfer für die Sünden gebracht und hat dann für immer Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort wartet er nur noch darauf, dass Gott ihm seine Feinde als Schemel unter die Füße legt. Denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die Gottes Eigentum werden sollen, für immer zur Vollendung geführt. Auch der Heilige Geist bezeugt uns das in den Heiligen Schriften, nachdem der Herr zunächst gesagt hat, der Bund, den ich dann mit ihnen schließen werde, wird völlig anders sein, fährt er fort, ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Und ich will nie mehr an ihre Sünden und an ihre bösen Taten denken. Wenn aber die Sünden vergeben sind, ist ein Opfer nicht mehr nötig. Liebe Geschwister, der Autor stellt hier am Ende auch noch einmal den levitischen Opferdienst dem Opfer von Jesus Christus gegenüber. Und es geht ihm hier um einen ganz bestimmten Vergleichspunkt, nämlich um die zeitliche Reichweite der jeweiligen Opfer. Die levitischen Opfer mussten wiederholt werden, einige täglich, einige monatlich, einige jährlich. Und wieso diese Wiederholungen nötig waren, wissen wir bereits. Das hatte mit ihrer begrenzten Sühnewirkung zu tun. Sie konnten keine endgültige, keine bleibende Erlösung von Sünden bewirken. Es waren Tieropfer, dargebracht von Sündern. Und deshalb stimmt die Aussage von Vers 11, die Priester mussten täglich ihren Dienst versehen, weil die Reichweite dieser Opfer eingeschränkt war. Im krassen Gegensatz hierzu steht das Opfer des Sohnes. Dieses Opfer ist ewig gültig. Und dieses Opfer braucht keine Wiederholung und keine Ergänzung. Der Autor verdeutlicht das hier durch die Bezugnahme auf zwei Zitate. Ja, auf beide Stellen ist er im Verlauf seiner Predigt schon eingegangen. Einmal Psalm 110, Vers 1. Setze dich an meine rechte Seite. Ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. Und dann, das, was wir am Ende lesen, eine Auswahl aus Jeremia 31, Verse 32 und 33. Beide Stellen sprechen von der Abgeschlossenheit und Genügsamkeit des Opferdienstes des Sohnes. Im Psalm 110, Vers 1, da wird vom Sitzen des Sohnes geredet. Ja, er hat sich im Himmel an die rechte Seite des Vaters gesetzt. Ja, er verrichtet in gewisser Art und Weise keinen Dienst mehr. Ja, das ist nicht nötig, denn sein Opfer ist und bleibt gültig. Es bedarf keiner Wiederholung, keiner Ergänzung. Und wir lesen an anderer Stelle, dass er für seine Leute eintritt vor Gott. Das stimmt, aber ein Opfer, ein nochmaliges Opfer, ist nicht nötig. Und ganz ähnlich die Aussage von Jeremia 31, in Vers 17 unseres Textes lesen wir, ich, also Gott, will nie mehr an ihre Sünden und an ihre bösen Taten denken. Und der Autor deutet dies ganz folgerichtig, er sagt, dass kein Opfer mehr nötig ist. Das einmal dargebrachte Opfer Christi reicht völlig aus. Es gilt die Aussage von Vers 14, mit einem einzigen Opfer hat er alle, die Gottes Eigentum werden sollen, für immer zur Vollendung geführt. Von daher ist klar, liebe Geschwister, das von Jesus Christus vermittelte Heil ist von Dauer. Jeder, der sich auf dieses Opfer verlässt, kann sicher sein, es bleibt dabei. Und dieses Opfer kann und muss nicht ergänzt werden. So die Zusage hier an die Hebräer und so die Zusage auch an uns. So lasst uns, liebe Geschwister, unser Heil heute und alle Zeit allein in Jesus Christus suchen. In seinem Gehorsam, in seinem Opfer finden wir alles, was wir brauchen, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.